Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Die US-Fußballerin Megan Rapinoe ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltfußballerin und eine Ikone in ihrem Sport. Vor allem, weil sie auch außerhalb des Platzes klar Stellung gegen Rassismus und Homophobie und für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern bezieht. Und Ikone, so heißt auch die Biografie, die Luca Caioli und Cyril Coyot geschrieben haben und die meine Kollegin Nele Rössler für uns gelesen hat. Worum geht's denn in dem Buch in erster Linie? Um die Fußballerin oder um die Aktivistin Megan Rapinoe?
Also in der ersten Hälfte des Buchs geht es sehr viel um Fußball, also um Vereine, um Spielzüge, auch sehr viel um Verletzungen und um Kadertraining. Eigentlich um alles, was passiert ist, damit Megan Rapinoe die Nummer 15 der US-Nationalmannschaft wird und schließlich dann auch ihre Kapitänin.
Erfahren wir auch, woher sie kommt und wie das bei ihr mit Fußball überhaupt angefangen hat?
Am Anfang des Buchs schreiben die Autoren viel über Megans Heimatstadt Redding. Und das ist eine sehr konservative Stadt im Norden von Kalifornien. Also das Gegenteil von der absolut liberalen und in den USA ja teilweise schon als radikal bezeichneten Rapinoe. Und die Erzählungen aus der Kleinstadt sind dann auch wieder eng verknüpft mit denen um die Familie Rapinoe. Also die Eltern haben Megan von Anfang an ganz stark gefördert in ihrem sportlichen Talent. Und ich finde, ein Beispiel zeigt das sehr gut. Megans Eltern haben Megan und ihre Zwillingsschwester Rachel mehrmals pro Woche in eine 3 Stunden entfernte Stadt zum Training gefahren. Und um Rachel geht es in den ersten Kapiteln viel, genauso wie um den gemeinsamen Bruder. Der beginnt leider früh Drogen zu nehmen und ist auch früh im Gefängnis.
Also die erste Hälfte hauptsächlich Fußball. Heißt es, dass es in der zweiten Hälfte dann eher um die politisch engagierte Spitzensportlerin Rapinoe geht?
Ja. Auch einfach, weil man dann in der Erzählung in dem Alter ist, wo sie sich öffentlich mehr und mehr äußert. Megan scheint zwar als Person vorher auch immer mal wieder aufgefallen zu sein, weil sie mit Autoritäten aneinander geraten ist. Also zum Beispiel mit einem französischen Trainer während ihrer Zeit bei Olympique Lyon. Da hatte sie Probleme, weil sie es sich nicht nehmen lassen wollte, Schokocroissants vor dem Spiel zu essen. Und sie ist in ihren 20ern dadurch politisch aufgefallen, dass sie öffentlich gesagt hat, dass sie homosexuell ist. Sie hat sich aber auch für eine bessere Bezahlung im Frauenfußball eingesetzt. Aber die Rapinoe, die Donald Trump die Stirn bietet, die kommt erst mit den 30ern.
Ja, in dieser Woche kam es zu einem denkwürdigen Tag in der US-Sportgeschichte. Wegen der tödlichen Polizeischüsse auf den schwarzen Jacob Blake haben Bundesstaat Wisconsin erst die Basketballer der Milwaukee Bucks, die aus dem Staat kommen, ihr Playoff-Spiel boykottiert. Und dann zogen alle anderen NBA-Teams und die Ligen im Baseball, Fußball und auch Tennisspieler nach. Das geht noch weiter als damals beim US-Football-Star Colin Kaepernick, der auch Donald Trump die Stirn geboten hat, der sich vor Spielen beim Abspielen der Nationalhymne hingekniet hat und bis heute ein Vorkämpfer für die Black Lives Matter-Bewegung gilt. Ist diesem Beispiel auch Rapinoe früh gefolgt?
Ja, Rapinoe war eine der ersten, die dem Beispiel von Kaepernick gefolgt ist. Dafür wurde ihr dann auch Antipatriotismus vorgeworfen, über die sozialen Medien und auch von Fans, aber auch von Politikern. Weit vorne Donald Trump. Das war auch bei anderen Sportlern und Sportlerinnen so. Rapinoe hat aber zum Beispiel auch gekniet während des Abschiedsspiels von ihrer langjährigen Nationalmannschaftskollegin Heather O'Reilly. Sie hat weiter gekniet, obwohl das Modeunternehmen, das sie mit ihrer Schwester zusammenführt, starke Verluste einfuhr. Und sie hat auch weiter gekniet, obwohl ihre Familie, also vor allem ihre Mutter, stark angefeindet wurde. Es ist natürlich immer so, wenn man sich stark für etwas einsetzt, dann müssen auch die Menschen um einen herum oft die Konsequenzen tragen. Bei Rapinoe finde ich es halt auch deshalb beeindruckend und außergewöhnlich, weil sie eben Teamsportlerin ist.
Ja, Team heißt eben auf dem Platz allein 10 Mitspielerinnen. Wie sind die denn damit umgegangen, dass Megan Rapinoe sich so klar auch vor Spielen positioniert hat? Gab es da auch Kritik?
Es gab Kritik. Vor allem ihre Teamkollegin aus der Nationalmannschaft, Carly Light, hat ihr vorgeworfen, ihre Haltung beeinträchtige die Konzentration der Mannschaft. Rapinoe hat zwar weiterhin mit ihrer Mannschaft Spiele gewonnen, ich kann das aber schon auch irgendwie verstehen aus Sicht der Spielerin, denn auf einmal steht man für etwas im Rampenlicht, wofür man sich nicht aktiv entschieden hat und das man vielleicht noch nicht mal mitträgt. Wir diskutieren ja im Moment viel darüber, dass Sportler und Sportlerinnen auch Verantwortung haben und sich mehr zu gesellschaftlichen Problemen wie Rassismus und Homophobie äußern sollen. Das Interessante an Rapinoe finde ich eben zu sehen, was passiert denn, wenn das jemand macht und damit dann eben nicht in dem Bereich drin ist, den man eigentlich haben wollte. Also viele US-Amerikaner finden sie eben radikal und damit wirft sie die Frage auf, inwiefern kann sie das als Teamsportlerin machen?
Wie zum Beispiel nach der gewonnenen WM, als lieber in New York gefeiert wurde als in Washington. Denn vorher hatte Rapinoe ja schon ziemlich drastisch klargemacht, dass sie nicht zu Präsident Trump ins Weiße Haus möchte, oder?
Ja, da gab es diesen Videoclip, wo Rapinoe sagt, I don't going to the fucking White House. Und daran finde ich auch spannend, dass Rapinoe sich für die WM auch die Haare pink gefärbt hat. Vorher war sie platinblond. Als hätte sie auch äußerlich ein Zeichen setzen wollen, dass sie jetzt für etwas aufsteht. Und während dieser WM eskaliert es dann auch, weil während die Frauen in Frankreich die WM spielen, beleidigt Donald Trump Rapinoe über Twitter. Trump lädt daraufhin die ganze Mannschaft ein. Rapinoe reagiert erstmal nicht öffentlich darauf. Sie gewinnt Spiele. Und nach den Siegen macht sie diese Geste, die oft auf Fotos zu sehen ist. Also sie wirft die Arme hoch, dadurch kommt der Brustkorb stark raus und das sieht nach einer richtigen Gewinnergeste aus. Das finde ich übrigens auch sehr schön an dem Buch, dass die Bilder gleich mit dabei sind. Aber die Mannschaft geht nach der Rückkehr von der WM nicht ins Weiße Haus.
Wenn wir das Buch jetzt mal als Ganzes lesen, also beide Hälften zusammen, lohnt sich das Lesen aus Ihrer Sicht?
Ich finde, Rapinoe ist ein extrem spannender Mensch. Sie steht stark ein für ihre Überzeugung, spielt sich selbst damit auch mal ins Abseits, aber kommt immer wieder zurück aufs Spielfeld. Das fand ich spannend zu lesen. Literarisch finde ich, ist es kein Höhenflug. Wenn man wirklich an der Person Rapinoe interessiert ist, dann sollte man eher auf ihre Autobiografie im Herbst warten.
Nele Rössler über das Buch Megan Rapinoe, Ikone von Luca Caioli und Cyril Coyot, das im Werkstatt Verlag erschienen ist und 18 € kostet.